ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zwei geografische Hürden musste die Rote Armee im Frühjahr 1945 überwinden. Danach war der Weg nach Berlin frei. Die Oder und die Hügelkette Seeloer Höhen. Diese letzte Hauptverteidigungsstellung der Wehrmacht durchbrach die erste weißrussische Front unter dem Befehl von Marschall Tschukow. Mit hohen Verlusten. Mindestens 50.000 Soldaten starben, 33.000 davon sowjetische. Die dreitägige Schlacht begann am 16. April 1945, also heute vor 80 Jahren. Es sollte ein stilles Gedenken heute werden, doch die Veranstaltung blieb nicht ruhig, berichtet RBB-Reporter Fred Pilarski.
Es war tatsächlich zunächst ein stilles Gedenken an diesem 80. Jahrestag der Schlacht um die Seeloer Höhen. Russlands Botschafter Sergei Nitschajew, aber auch Diplomaten und Militärs aus Belarus, Polen und anderen Ländern verneigten sich um 11 Uhr vor den zuvor abgelegten Kränzen am Fuße der riesigen Soldatenskulptur. Keine Ansprache. Als Botschafter Nitschajew die Treppe vom Monument herunterkam, war es dann doch nicht mehr so still. Etwa 800 Menschen hatten sich versammelt. Eine Gruppe älterer Leute sang Lieder zu Ehren der Oktoberrevolution. Nitschajew genoss ein regelrechtes Bad in der Menge, gab Autogramme, schüttelte Hände. Ein Mann reichte Brot und Salz.
Und vielen Dank dafür, dass Sie heute gekommen sind.
Ich freue mich sehr,
Sie hier
Dank,
zu sehen.
Vielen Dank, dass Sie so zahlreich
da sind. Ja, auf jeden Fall.
Das ist sehr nett.
Die Freundschaft, die bleibt.
Der zuständige Vizelandrat von Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke, war die ganze Zeit dabei. Der CDU-Politiker hatte sich gegen den Wunsch des Auswärtigen Amts entschieden, den Vertretern Russlands den Zutritt zu verwehren, auch wenn er den Kult um Nitschajew offenbar befremdlich fand.
Er hat ja schon was von Heiligenverehrung. Also grundsätzlich ist es so, dieser Anlass ist natürlich auch ein Anlass, der bestimmte Kreise auch anzieht. Das muss man erstens ganz deutlich sagen. Zweitens haben wir als Landkreis tatsächlich auch eine enge Verbindung mit der Botschaft und auch mit Herrn Nitschajew über die vergangenen Jahre und mit der Botschaft ja über die Jahrzehnte schon. Begründet sich ja vor allen Dingen in den Kriegsgräbern und in den Kriegstoten, die wir immer wieder ausbetten und neu beisetzen. Und daraus begründet sich auch eine enge Zusammenarbeit mit der russischen Botschaft, sodass Herr Nitschajew für uns auch tatsächlich eine vertraute Person ist.
Nach der Kranzniederlegung wurden zwei Tafeln mit Namen gefallener Rotarmisten eingeweiht. Joachim Kozlowski, Umbetter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, zeigte sich irritiert über all die Fahnen und Gesänge.
Ja, im Grunde genommen geht es so ein bisschen am Thema vorbei. Also wenn ich jetzt eine Klassenarbeit abgeben müsste, dann wäre das Thema verfehlt. Also wir gedenken hier der Kriegstoten, der Toten, die vor 80 Jahren bei der Stürmung der Seeloer Höhen ihr Leben gelassen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Also so sehe ich das.
Auf eine Journalistenfrage zur Ukraine machte Nitschajew schließlich deutlich, dass er auch noch andere Botschaften im Gepäck hatte.
Wir kämpfen nicht gegen das ukrainische Volk. Das ist unser Brudervolk. Aber das neonazistische Regime können wir nicht dulden. Das steckt bei uns in den Adern, wissen Sie.
Es sind genau diese Propagandabotschaften, die den ukrainischen Botschafter schon vorher veranlasst hatten, der Veranstaltung fernzubleiben.
Fred Pilarski von der Gedenkfeier 80 Jahre nach der Schlacht auf den Seeloer Höhen. Ein Arzt, der eigentlich unheilbar kranken Menschen helfen und diese medizinisch begleiten soll, bringt seine Schutzbefohlenen um. Unter diesem Verdacht steht ein Berliner Palliativmediziner. Seit dem Sommer sitzt er in Untersuchungshaft, weil er mehrere Patientinnen und Patienten ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben. Der Vorwurf, er soll 15 Menschen getötet haben, berichtet rbb24-Reporterin Tabea Kunze.
Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem Palliativarzt Mord in 15 Fällen vor. Der Mann wurde im vergangenen Sommer festgenommen. Damals ging es um 4 Patientinnen, die er getötet haben sollte. Doch die Behörden ermittelten weiter, prüften knapp 400 Patientenkontakte des Mannes. Bei insgesamt 95 Fällen ergab sich ein Anfangsverdacht, erklärt Staatsanwaltssprecher Sebastian Büchner.
Von diesen 95 Fällen hat sich dann der Anfangsverdacht in 5 Fällen jedenfalls nicht erhärtet. In 15 Fällen hatte sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls soweit erhärtet, dass wir jetzt diesbezüglich Anklage erhoben haben.
Und die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Rund 75 Fälle würden laut Staatsanwaltschaft noch geprüft. Dabei würden auch Leichen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht, sagt Sprecher Büchner.
Erhoffen tun wir uns, dass keine weiteren Todesfälle dazukommen. Wir können es aber tatsächlich im Augenblick eben auch nicht ausschließen. Es war jetzt erforderlich, erstmal diese 15 Fälle, bei denen jetzt schon der hinreichende Tatverdacht bestand, zur Anklage zu bringen, weil sich der Beschuldigte eben auch in Untersuchungshaft befindet und dann die Verfahren besonders beschleunigt werden müssen.
Seit August vergangenen Jahres sitzt der Beschuldigte in Haft. Zu den Vorwürfen geäußert hat sich der 40-Jährige bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor. Sprecher Büchner erklärt, warum.
Letztlich haben wir jetzt die Mordmerkmale der Heimtücke, weil eben die Arg- und Wehrlosigkeit der Patientinnen ausgenutzt wurde, die sich also keines Angriffs versahen und entsprechend auch nicht irgendwie dem etwas entgegensetzen konnten. Und die sonstigen niedrigen Beweggründe sind quasi so eine Art Auffangmordmerkmal. Das könnte zum Beispiel Todesengelfantasien des Beschuldigten sein in einer solchen Konstellation oder Ähnliches.
Die 15 Taten, die in der Anklage aufgeführt werden, soll der Mann zwischen 2021 und 2024 in Berlin begangen haben. Als Mitarbeiter eines Pflegedienstes soll er seinen Patienten ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben. Diese Patienten, laut Staatsanwaltschaft zwischen 25 und 94 Jahre alt, hätten sich zum Tatzeitpunkt nicht in einer akuten Sterbephase befunden. Aufgefallen war der Mann, weil er in den Wohnungen der Opfer Brände gelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er so seine Taten vertuschen wollte. Zum möglichen Strafmaß äußerte sich die Staatsanwaltschaft so.
Letztlich wird, wenn sich dieser Tatvorwurf bewahrheiten sollte, für jede einzelne Tat wohl eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeworfen werden. Und das Gericht wird dann auch noch klären müssen, ob aufgrund einer bestimmten Anzahl von Fällen hier auch von einer besonderen Schwere der Schuld auszugehen ist. Das würde dann bedeuten, dass eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen ist.
Sollte bei dem Angeklagten eine fortdauernde Gefährlichkeit festgestellt werden, droht ihm eine anschließende Sicherungsverwahrung. Wann der Prozess vor dem Berliner Landgericht beginnt, ist noch nicht bekannt.
RBB24-Reporterin Tabea Kunze. Ein Küchenmesser kaufen könnte in Berlin künftig ein logistisches Problem werden, wenn man kein Auto hat. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegener plädiert für ein Messerverbot im gesamten öffentlichen Nahverkehr. Über den Täter vom Samstag, der in Charlottenburg einen 29-Jährigen in der U-Bahn erstochen hatte, gibt es neue Erkenntnisse. In Sachsen wurde er bereits mit Haftbefehl gesucht. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB. Trotzdem konnte er bis Berlin kommen, bis in die U12 am Sophie-Charlotte-Platz. RBB-Redakteur Tim Korge.
Der 43-Jährige verbüßte eigentlich gerade eine Bewährungsstrafe, sagte ein Sprecher, doch er habe die ihm auferlegten Arbeitsstunden nicht erfüllt. Außerdem hatte ihn das Amtsgericht Tiergarten noch zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hat also eine weitere Straftat während seiner Bewährungszeit begangen. Und erreichbar sei er auch nicht mehr gewesen. Aus all diesen Gründen habe die Staatsanwaltschaft Chemnitz dann im März beim Landgericht Berlin den Antrag für einen Sicherungshaftbefehl gestellt. Das Landgericht hatte die Bewährungsaufsicht. Und dennoch kam es am vergangenen Wochenende im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zu der Gewalttat. Der 43-jährige Tatverdächtige soll mit einem 29-Jährigen in Streit geraten sein. Dann soll er ihn mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb später im Krankenhaus.
Tim Korge berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Das Seniorenstift St. Antonius in Berlin-Karlshorst. Ältere Menschen sitzen im Kreis, manche im Rollstuhl, manche auf Stühlen. Sie hören aufmerksam zu, denn vor ihnen stehen zwei junge Mädchen, Anastasia und Marie, lange braune Haare, dunkle Jacken. In ihren Händen halten sie Briefe und lesen sie vor.
Als ich das letzte Mal im Park gelaufen bin, habe ich einen Hasen gesehen. Erst dachte ich, es wäre ein normaler Hase. Doch dann, als er auf mich zukam, wurde er immer größer.
Eine Ostergeschichte haben Anastasia und Marie geschrieben, für die Menschen hier im Heim. Und sie haben noch mehr Briefe mitgebracht. Die Jungs und Mädels der 10. Klasse der Gutenberg-Schule in Berlin-Lichtenberg haben Osterwünsche, Alltagsgeschichten oder persönliche Gedanken zu Papier gebracht, für die Menschen im Seniorenstift. Marie findet es wichtig, ihnen schöne Worte zu vermitteln, wie sie sagt. Außerdem,
dass auch wenn sie vielleicht in einem Heim sind und eventuell schon Leute verloren haben, dass trotzdem sie wissen, dass jemand noch an sie denkt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner sind teilweise gerührt und freuen sich. So wie Gitta. Sie ist 95. Und dass junge Menschen noch echte Briefe schreiben,
das finde ich ganz gut. Ja? Ja. Warum sollen sie nicht ihre Gedanken äußern?
Die jungen Menschen sind aufmerksamer geworden, finde ich. Ja? Und wie sie hierher kommen, finde ich dann ganz toll. Ja?
600 Briefe gegen Einsamkeit. So heißt die Aktion der Young Caritas Berlin, der Ehrenamtsorganisation der Caritas, bei der sich die Schülerinnen und Schüler aus Lichtenberg beteiligt haben. Eigentlich ist es üblich, dass die Caritas die Briefe in den Heimen verteilt. Sie selbst vorbeizubringen und gleich noch ein wenig Zeit zu schenken, das haben diese Schüler und Schülerinnen selbst so entschieden. Eine besonders schöne Idee findet Jana Wessling, Mitarbeiterin der Caritas Berlin.
Weil die Senioren selbst so sehen können, wer hat diese Briefe geschrieben, was für Menschen stecken dahinter. Und so können sie vielleicht auch zu dem geschriebenen Brief oder zu dem gemalten Bild noch ein bisschen was sagen. Und der soziale Kontakt ist dann noch mal viel wichtiger als nur der Brief allein.
Und wo die jungen Menschen schon mal da sind, dürfen sie gleich mitmachen bei der morgendlichen Freizeitaktivität. Heute Kegeln. Alte und Junge gemeinsam an der kleinen Kegelbahn im Flur.
Schön mit Schmackos.
1,5 Stunden waren die Schülerinnen und Schüler im Seniorenstift. Sie haben ihre Briefe vorgelesen und auch viel erfahren von den Älteren. All diese vergangenen Geschichten über ihre Hochzeiten, über Schnapsbrennen und natürlich über ihre Osterfeste. Die Jungen nehmen einiges nach Hause mit. Freude, Dankbarkeit und viele neue Eindrücke. Noch einmal Marie.
Ich finde es toll, damit die Menschen halt auch sehen, es gibt auch Jugendliche, die sich für die interessieren. Und außerdem hilft es mir auch für meinen Beruf später schon diese Berührungspunkte zu haben, um halt besser auch zu wissen, okay, wie ist es?
Und die vielen Briefe, die werden hier im Seniorenstift gut aufbewahrt. Bewohnerin Helga Felsberg.
Na, erstmal weg, mein Mann ist vor. Nee, muss er alleine lesen. Und denn wir haben schon so einige Briefe, die wir hier so maut von den Schwestern gekriegt haben, wird alles schön gestapelt.
600 Briefe gegen Einsamkeit, ein gelungenes Projekt, von dem Alte und Junge profitieren.
Viele Osterfeuer sind am Wochenende in Brandenburg geplant. Damit sollen Wintergeister endgültig vertrieben werden. Doch in die Vorfreude mischt sich Sorge, wegen der Trockenheit nämlich. In 8 von 14 Landkreisen gilt die Waldbrandwarnstufe 4. RBB24-Reporterin Eva Kirchner hat sich rund um Fürstenwalde umgehört.
Solange die meisten Einwohner in Rauen bei Fürstenwalde denken können, hat das Osterfeuer hier Tradition. Ein Brauch, der für das Dorf wichtig ist, weiß Vicky Schmidt.
Das ist ein Zusammenkommen für alt, für jung, für groß, für klein. Gemeinsame Abende mit Familie, mit Freunden.
Die Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins hat in der kleinen Gemeinde den Osterfeuerhut auf. Seit Wochen wird organisiert und geplant.
Unter anderem gibt es dann Eierkullerbahnen, Osterhasenhindernislauf und Stockbrot. Also wirklich wieder für Groß und Klein ist alles was dabei.
Und vor allem natürlich ein großes Osterfeuer. Das wird es auch im benachbarten Fürstenwalde geben. Auf der Bullenwiese direkt an der Spree, so Stadtbrandmeister Jörn Müller.
Mit Grillständen, mit Löschboot. Wir erwarten viele Besucher aus Fürstenwalde und dem Umland.
Und natürlich werden auch die Kameraden der Fürstenwalder Feuerwehr dabei sein. Ihre Anwesenheit ist angesichts der Trockenheit unumgänglich.
Wir werden die Fläche gegebenenfalls nochmal wässern, sodass dort die Brandgefahr minimiert wird.
Ein Tipp, der sich auch in den heimischen Garten übertragen lässt. Und auch sonst hat der Feuerwehrchef einige wichtige Hinweise.
Also wir schlagen immer vor, dass man kleine Löschgeräte bereithält, kleinen Gartenschlauch oder einen Eimer Wasser. Vor allem immer etwas kleiner anfangen, dann kann man noch was nachlegen. Und man sollte auch die Abstände zu den Gebäuden und zu brennbaren Gegenständen grundsätzlich einhalten.
Vorkehrungen, die natürlich auch in Rauen getroffen werden, so Vicky Schmidt.
Unsere Kameraden der Feuerwehr, die bleiben den ganzen Abend einsatzbereit, die kümmern sich um das Feuer. Also wenn was passieren sollte, sind die gleich zur Stelle.
Gut vorbereitet. Trotzdem sind einige Osterfeuer in Brandenburg bereits abgesagt worden, zum Beispiel in Perleberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.